Not Nerdy. Tech-Themen zum Mitreden.
Wir sprechen über das Netz.
Wir sprechen über unser Leben in der digitalen Welt.
Wir sprechen über die relevanten Tech-Themen der Woche.
Hier bei Not Nerdy. Wir, das sind
Juli Rutsch
und Tobias Klein.
Wir sprechen jetzt über den Streit zwischen YouTube und dem russischen Fernsehsender RT Deutsch und darüber, wie viel Macht die großen Social-Media-Konzerne eigentlich haben dürfen.
Und wir schauen außerdem auf das Silicon Savannah, quasi das Silicon Valley Afrikas.
Fast jede Woche steht mindestens eine der großen internationalen Medienplattformen in den Schlagzeilen. Ob Facebook, Twitter, YouTube, um einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Letzteres hat es aktuell sogar geschafft, einen politischen Streit zwischen Russland und Deutschland auszulösen. Wir stellen uns daher die Frage, wie groß darf die politische Macht der Plattform sein oder wie groß sollte sie am Ende auch sein?
Aber schauen wir uns erst einmal an, was da genau passiert ist. YouTube hat auf seiner Plattform Kanäle des russischen Fernsehsenders RT Deutsch gesperrt. RT Deutsch, also der deutschen Seite des ehemaligen Senders Russia Today. Und YouTube sagt, die Kanäle haben Falschinformationen über die Corona-Pandemie verbreitet. Und dazu muss man wissen, der Sender wurde vom russischen Staat gegründet und wird auch durch ihn finanziert. Die Chefredakteurin Margarita Simonyan wiederum, die ist jetzt sehr, sehr sauer und beschuldigt dafür sogar die Bundesregierung.
Dies ist eine harte politische Entscheidung gegen unser Land. Es ist ein Medienkrieg, den Deutschland Russland erklärt hat.
Sie und auch der russische Kremlsprecher, die reden von einer Zensur. Das heißt, die Sperrung der Kanäle sei mit Duldung, wenn nicht sogar auf Drängen der deutschen Seite erfolgt. In Berlin sieht man das ganz anders. Regierungssprecher Steffen Seibert, der weist diese Anschuldigungen heftig zurück.
Das ist eine Entscheidung von YouTube. Und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht.
Der Streit zieht also große politische Kreise, ausgelöst durch die Sperrung der Kanäle auf YouTube. Hier wird sehr deutlich, welche politischen Auswirkungen eine Entscheidung von YouTube am Ende dann haben kann.
Die grundlegende Frage, die sich uns jetzt also stellt, darf YouTube das einfach so machen, also ganze Kanäle sperren? Oder schränkt das Unternehmen damit die Meinungsfreiheit ein?
Wir haken jetzt im Not-Nerdy-Top-Thema nach. Wie viel Macht dürfen Facebook, Twitter, YouTube und wie sie alle heißen, am Ende eigentlich ausspielen?
Der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat sich dazu geäußert. Er ist mittlerweile der Vorsitzende der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Und Peter Schaar hat Folgendes zu der Problematik gesagt.
Wir leben ja in einer Demokratie und da ist das halt mit dem Blockieren von Informationen so eine Sache. Und unser Grundgesetz hat ja den Artikel 5, der eine Meinungs- und Informationsfreiheit garantiert. Und bei uns ist es ja sogar erlaubt, völligen Unfug zu erzählen. Sogar zu lügen ist grundsätzlich nicht verboten. Also insofern ist das mit dem Verbieten und Blockieren von Fake News so eine Sache. Aber klar, dort, wo gegen Gesetze verstoßen wird, wo manipuliert wird, wo Menschen falsche Zitate in den Mund gelegt werden, wo systematisch Kampagnen gefahren werden, wie das bei RT Deutsch der Fall war, gegen bestimmte Ansätze der Corona-Bekämpfung. Da muss man natürlich dann fragen, ist das noch gedeckt von der Meinungsfreiheit? Und da habe ich schon meine Zweifel. Und insofern würde ich jetzt die Maßnahme, die da von Google im Zusammenhang mit YouTube getroffen wurde, würde ich die jetzt nicht einfach pauschal verurteilen.
Also Peter Schaar hat so seine Zweifel, ob die Meinungsfreiheit da noch gedeckt ist. Und er sieht die Maßnahme von YouTube durchaus als eine Möglichkeit an, gegen solche Inhalte vorzugehen. Trotzdem müssen wir ja feststellen, dass es eben YouTube selbst ist, das über so eine Sperrung entscheidet und letztendlich auch nicht wirklich transparent damit umgeht.
Du hast ja mit Torben Klauser gesprochen. Er ist Rechts- und Politikwissenschaftler und arbeitet am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Und er erforscht dort, ob die großen Social-Media-Plattformen reguliert werden sollten. Wie gesagt, du hast mit ihm gesprochen. Wie hat er darauf reagiert, dass YouTube die Kanäle von RT Deutsch einfach so gesperrt hat?
Ja, das hat mich überrascht, weil er ist ziemlich gelassen damit umgegangen. Er dachte sich so, oh, einfach noch ein weiterer Kanal. Denn wenn man sich Statistiken anschaut, wie viel täglich allein bei YouTube gelöscht wird, dann ist das quasi deren täglich Brot, meint er.
Die entfernen jeden Tag im ersten Halbjahr 2021 im Schnitt 36.000 Kanäle. Das heißt, die Überraschung war nicht groß. Es ist eher so, dass man von diesen Fällen dann besonders laut auch in der Medienberichterstattung hört, wenn Akteure dahinter stecken, die sich auch auf andere Art und Weise, beispielsweise politisch auf internationalem Parkett, nochmal aufregen und Gehör verschaffen können.
Also das bezieht sich auf die weltweiten Zahlen. Auf Deutschland heruntergebrochen sind das 1000 Videos, also nicht Kanäle, sondern einzelne Videos, die YouTube täglich sperrt.
Aber kann man jetzt sagen, dass das Videos sind, die tatsächlich gegen irgendwelche Gesetze verstoßen? Kann man das so sagen?
Ja, das ist spannend. Also das sind Videos, die automatisch entfernt werden nach einem gewissen Algorithmus und der stellt dann zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen fest oder verbotene Inhalte, wenn jetzt zum Beispiel pornografisches Material gezeigt wird. Aber letztendlich sind die Regeln darüber, was gelöscht wird, von YouTube selbst festgelegt.
Das heißt, wenn Russland Deutschland jetzt vorwirft, oh, hier findet eine Kampagne gegen russische Medien aus Deutschland statt, könnte man jetzt zynisch sagen, da würden sich deutsche PolitikerInnen fast drüber freuen, wenn es so wäre, denn de facto spielt deutsches Recht bei den entfernten Videos so gut wie nie eine Rolle. Also wenn wir sagen, es gibt im Schnitt 1000 Videos, die am Tag gesperrt werden, dann werden davon allein aufgrund deutscher Gesetze 3 gesperrt. Und es macht auch direkt deutlich, welchen Einfluss die Regeln haben, die YouTube für seine Plattform dort aufstellt.
Also das sind schon ziemlich heftige Zahlen, wenn man das mal vergleicht. 1000 Videos gelöscht und eigentlich sind nur 3 nach deutschem Recht rechtswidrig.
Wer macht denn diese Regeln? Also wer stellt die auf? Ist das ein Gremium? Sind das verschiedene Menschen, die daran beteiligt sind? Ist das der CEO, also der Konzernchef? Also wie entstehen diese Regelwerke?
Also letztendlich gibt es da wohl eigene Abteilungen bei YouTube, die sich damit auseinandersetzen. Interessant ist aber, dass die Regeln ganz klar auch von monetären Interessen getrieben sind. Also da guckt YouTube dann auch schon drauf, dass sie damit auch Geld verdienen. Nämlich eben zu entscheiden, was sie stehen lassen und was am Ende gelöscht wird. Welche Kanäle weggenommen werden, welche Videos nicht veröffentlicht werden können.
Das bedeutet ja dann auch, dass Unternehmen wie YouTube oder eben auch Facebook, dass die ganz genau schauen müssen, dass sie da auch nicht zu viel sperren, weil vielleicht irgendwann die Nutzer auch sagen, dann gehe ich einfach woanders hin. Mhm. Markus Beckedahl von netzpolitik.org hat uns das am Beispiel des Geschäftsmodells von Facebook ganz gut aufgezeigt.
Das ganze Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, uns Nutzerinnen zu möglichst vielen Interaktionen auf der Plattform zu motivieren, anzuregen, damit man möglichst viele Datenpunkte von uns sammelt, durch jeden Klick, durch jeden Like, den wir dort tätigen, mit dem Ziel, dass man sehr gute Datenprofile über jeden Einzelnen von uns sammeln kann, um uns zielgerichtete Werbung auszusenden, die man halt Kunden als Werbeplätze verkauft. Und das ist der Kern des Problems, weil durch dieses Geschäftsmodell werden dann auch Desinformationen, werden auch wütende Beiträge viel mehr bevorzugt technisch durchgeleitet, weil genau diese Beiträge, und das weiß Facebook sehr genau, zu Interaktionen anregen. Und das führt zu einer Verrohung von Debattenkultur, die wir seit einigen Jahren beobachten können.
Ähnliche kommerzielle Ziele verfolgt eben auch YouTube und bleibt bei dieser kommerziellen Haltung. Das spielt eben auch in die Regeln mit rein, die sie sich selber geben. Und die Plattformen wollen eben auch damit Geld machen. Aber es ist auch so, dass sie teilweise gar keine andere Chance haben, als eigene Regeln festzulegen, was sie löschen, was sie stehen lassen und was nicht. Denn sie bekommen von außen öffentlichen Druck, auch seitens der Politik. Und dieser ist enorm und sie sind quasi zum Handeln gezwungen. Und Torben Klauser hat dabei auch eine ziemlich interessante Frage in den Raum geworfen.
Kommen wir mit den Regeln, die im Strafgesetzbuch stehen, die Beleidigungen verbieten, die beispielsweise Hakenkreuze öffentlich zu zeigen verbieten, all diese Dinge, kommen wir mit diesen Regeln, die jetzt Jahrzehnte alt sind, in Zeiten des Internets noch weiter oder brauchen wir andere Regeln? Und ganz platt gesagt, der Staat kommt hier nicht zu Potte, deshalb muss YouTube diese Regeln selber machen. Wenn YouTube sagt, wir wollen nicht Impfleugner, Corona-Leugner, Reichsbürger, Gewalttäter etc. pp. Auf unserer Plattform dulden.
Ja, woran liegt das denn? Ist da unsere Regierung in Deutschland digital einfach nicht auf der Höhe oder haben die einfach schlichtweg kein Interesse daran, das irgendwie eindeutiger zu klären?
Also Torben Klauser hat zu mir gesagt, es ist eigentlich gar nicht fair, das dem Staat in die Schuhe zu schieben, weil wir erstmal überhaupt die Frage klären müssten, soll der Staat überhaupt eingreifen? Also sollen soziale Netzwerke vom Staat aus reguliert werden? Oder ist es nicht viel vernünftiger, dass wir in einer Demokratie leben und die allermeisten Dinge eben sagen dürfen und der Staat nur dort eingreift, wo es wirklich schädlich ist?
Ja, diese Meinung, die teilen auch andere Experten. Wir haben ihn eben schon mal gehört, den ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar. Und der geht sogar noch einen Schritt weiter und spricht davon, dass wir eine ganz eigene Institution oder ganz eigene Institutionen brauchen, die regulieren.
Also auf keinen Fall ist es die Regierung, die hier das Heft in der Hand haben sollte, sondern wenn, dann müssen es unabhängige Institutionen sein. Bei uns sind das ja dann eben auch Gerichte oder Medienaufsichtsbehörden. Aber in erster Linie geht es sicherlich darum, dass auch die Prozesse in diesem Unternehmen transparenter gestaltet werden. Und auch unabhängige Gremien geschaffen werden, die diese Kriterien festsetzen und die deren Einhaltung durch die Unternehmen dann auch überwachen. Das wäre so eine Art Code of Conduct, die man auf diese Art und Weise dann umsetzen könnte.
Ich finde das auch einen spannenden Ansatz, muss ich sagen. Aber ich finde auch interessant, was Torben Klauser dazu sagt, also unser Politik- und Rechtswissenschaftler, der uns hier begleitet durch die Sendung, der sich eben auch mit der Regulierung befasst, der Social-Media-Plattformen. Und er meinte nämlich, eine solche Idee könnte auch nach hinten losgehen, je nachdem, wer diese Gremien eben stellt. Also da muss man ganz genau drauf schauen. Es gibt nämlich schon welche von den Plattformen selbst, die sich als unabhängig verkaufen, es aber gar nicht wirklich sind. Und es müssen auch Gremien sein, die wirklich was zu sagen haben. Ich wollte von ihm dann natürlich auch wissen, was ist denn eigentlich seine beste Lösung? Und darauf hat er mir das hier geantwortet.
Oha, die Frage nach der optimalen Lösung. Also es ist wie immer sehr, sehr kompliziert und nicht sowas ist sehr schwer auf dem Reißbrett zu planen. Aber ich halte den Ansatz zu sagen, wir lassen YouTube und Facebook erstmal weitermachen, aber wir sorgen dafür, dass es klare Prozesse gibt, dass vielleicht auch Forscherinnen und Forscher das überprüfen können, ob das funktioniert oder nicht. Denn das ist momentan vielleicht das größte Problem.
Ja, denn einfach nur wild drauf loszulöschen oder auch Kanäle einfach so dicht zu machen, das kann am Ende auch ziemlich nach hinten losgehen.
Genau, nämlich dann, wenn die Betreiber zum Beispiel von Kanälen, die Desinformationen verbreiten oder auch andere Falschinformationen, die Verschwörungstheorien verbreiten, einfach auf andere Plattformen abwandern. Diese Gefahr sieht nämlich Joachim Allgeier von der Hochschule Fulda. Das hat er mir auch so gesagt. Er ist dort Professor für Kommunikation und Digitalisierung. Und er hat sich unter anderem schon sehr intensiv mit den Vorschlagsalgorithmen von YouTube beschäftigt.
Oftmals findet man schon in den Videobeschreibungen eben Links zu Telegram-Netzwerken, Ablegern vom gleichen Kanal und so weiter. Die haben oft auch mehrere Kanäle, also für den Fall, dass einer gesperrt wird, dann weicht man einfach auf einen anderen aus. Also es ist nicht damit getan, dass man sagt, ich sperre jetzt diesen einen Kanal. Für uns Forscher ist es zum Beispiel eher gut, wenn die noch auf YouTube sind, weil dann können wir einigermaßen nachvollziehen, was passiert da so. Wenn sich diese Diskussion zum Beispiel auf verschlüsselte Telegram-Netzwerke verlagert, haben wir keinen Einblick mehr.
Ja, das heißt, wir haben ja hier eigentlich zwei Dilemmata. Also einerseits werfen wir den Plattformen vor, dass sie nicht genug eingreifen und dass sie endlich was unternehmen sollen. Und ja, andererseits kritisieren wir sie ja auch, eben weil sie eingreifen und was unternehmen, also weil sie eben handeln.
Ganz genau. Und das hat mir auch Torben Klauser so gesagt, die Plattformen wie Facebook oder YouTube, die würden sich ja mitunter auch wünschen, dass man ihnen viel stärker vorgibt, was man denn löschen soll und was nicht. Weil im Moment werden sie damit vollkommen allein gelassen. Einen Punkt fand ich da auch noch spannend. Wenn wir jetzt sagen, wir entziehen den Plattformen die Macht zu regulieren, dann würden wir zum Beispiel als Staat oder auch als Gesellschaft das gar nicht schaffen, das zu regulieren.
Der Staat kann das nicht. Wenn Sie bei der Staatsanwaltschaft anrufen und sagen, so Freunde, ihr habt ab morgen täglich tausend neue Verfahren auf dem Tisch, wo ihr prüfen müsst, ob das jetzt gegen Recht verstößt oder nicht. Ja, wenn die nicht schon vor Schreck umgefallen sind, dann lachen die sie aus. Und von daher ist es ein bisschen müßig, sich nur darüber zu echauffieren, dass die Plattformen alles falsch machen. Sie machen vieles falsch, aber wir müssen auch der Tatsache ins Auge sehen, dass wir auch auf die Macht dieser Plattformen angewiesen sind, weil es de facto kein anderer machen kann.
Das heißt, wir können festhalten, wir wollen nicht, dass der Staat eingreift und darüber entscheidet, was wir bei Facebook, YouTube, Twitter und Co. alles sehen können und was nicht. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass diese Plattformen eingreifen und löschen, aber wir wollen nicht, dass sie dabei auch ihre kommerziellen Zwecke einbauen können und ihre Regeln ganz nach ihren monetären Gründen aufstellen.
Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Transparenz. Also wir brauchen mehr Informationen darüber, warum die sozialen Netzwerke, warum YouTube löscht, warum Facebook löscht. Und wir brauchen möglicherweise sogar unabhängige Institutionen, die am Ende drauf gucken, was gelöscht wird und die Regeln dafür aufstellen.
Instant Wissen to go. Einmal umrühren, fertig.
Juli, welches war die letzte App, die du runtergeladen hast?
Die letzte App, da muss ich kurz überlegen, die letzte App war tatsächlich Signal, also auch so ein Messenger-Dienst, so ähnlich wie WhatsApp, aber eben datenschutzkonform, da geht alles ein bisschen sicherer zu, das heißt, es ist sehr, sehr verschlüsselt. Tatsächlich hat mich da ein Bekannter draufgebracht, der im Cyber-Security-Bereich unterwegs ist.
Okay, das heißt, dann warst du auch gar nicht so stark davon betroffen neulich als Facebook, WhatsApp, Instagram, als das alles ausgefallen ist. Du hast eine Alternative.
Absolut, da war ich richtig froh, dass ich das auf meinem Handy hatte, das war super.
Ich habe deshalb gefragt, weil die deutschen Handynutzer in diesem Jahr so viele Apps heruntergeladen haben wie noch nie und auch so viel Geld für Handy-Apps ausgegeben haben wie noch nie. Das hat der Verband Bitkom mitgeteilt und in diesem Jahr, da werden es hochgerechnet 3,3 Milliarden Apps sein, die in Deutschland heruntergeladen werden. Wow. Das sind 17% mehr als im Jahr zuvor und auch der Umsatz bei den Apps liegt so hoch wie nie zuvor bei 2,9 Milliarden Euro in Deutschland.
Das ist auf jeden Fall eine Nummer. Weißt du, für was sie das ausgegeben haben, das Geld, die Nutzenden? Also was haben die sich so runtergeladen?
Ja, es sind jetzt gar nicht so die Apps, die was kosten. Es sind die In-App-Käufe. Ja, also wenn du in der App noch was freischalten kannst, bestimmte Funktionen und so weiter. Aber auch der Anteil an den Apps, die was kosten, der ist auch gestiegen.
Kann man da auch sehen, was jetzt die Nutzenden dazu bewegt hat, noch mehr runterzuladen, als man das sowieso schon tut?
Ja, der Verband Bitkom sagt, dass es, also zum einen ist das Angebot von Apps gestiegen. Es gibt immer mehr Apps in den Stores. Und ja, natürlich spielt auch Corona eine Rolle, denn die Menschen haben einfach mehr Zeit verbracht mit ihrem Smartphone, haben diese Zeit genutzt, ja, Spiele zu spielen, Sprachen zu lernen, sich Fitness-Apps zu installieren und sich fit zu halten. Das hat alles eben dazu beigetragen, dass so viele Apps heruntergeladen wurden.
Das Smartphone wird immer wichtiger, aber jetzt hast du mich gefragt, jetzt will ich natürlich auch von dir wissen, was war denn deine letzte App?
Ja, das war eine App, mit der ja alles so rund um das Fußballtraining und um die Fußballspiele meines Sohnes organisiert wird. Also da kann man beim Training zusagen, absagen, man sieht auch, wann die Spiele am Wochenende stattfinden. Und ja, ich weiß dann auch immer ganz genau, wann das Training anfängt, beziehungsweise wann es wieder zu Ende ist, weil da komme ich manchmal durcheinander, weil es immer so an verschiedenen Tagen stattfindet zu unterschiedlichen Zeiten und da hilft diese App tatsächlich.
Jetzt gibt es ja eine Person, die uns das überhaupt alles beschert hat, dass wir diese kleinen Anwendungen auf unserem Handy haben.
Steve Jobs.
Absolut.
Ja, der hatte vor ein paar Tagen seinen 10. Todestag. Das war der 5. Oktober.
Wusstest du eigentlich, dass Steve Jobs den App Store am Anfang eigentlich total unterschätzt hat?
Nee.
Also das Wall Street Journal hat 2008, kurz nach der Einführung des App Stores von Apple, ein Interview mit Steve Jobs geführt und damals hat er schon gesagt, dass der App Store viel größer sei, als er sich das je hätte vorstellen können. Apple habe das Ausmaß nicht erwartet, was dann letztendlich kam. Also die Mobile Industry habe Vergleichbares bisher noch nicht gesehen, als er das Interview damals gegeben hatte. Und 60 Millionen heruntergeladene Anwendungen waren das tatsächlich in den ersten 30 Tagen. 60 Millionen in den ersten 30 Tagen. Das hat alle seine Erwartungen absolut übertroffen.
Kennst du noch mehr Ausschnitte aus diesem Interview mit Steve Jobs damals?
Natürlich, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, er hat auch gesagt, dass er daran glaubt, dass Mobiltelefone eine große Sache werden könnten. Okay. Und man könne auf dem Gerät Dinge anbieten, die auf einem normalen Desktop-Computer keinen Sinn machen. Beispielsweise standortbasierte Dienste, die in eine App integriert werden. Wir erinnern uns da an Google Maps zum Beispiel oder andere. Das könne sehr nützlich sein und das sei gerade mal die Spitze des Eisberges. Er glaubt damals schon, dass das ein Riesending werde.
Ja, damit hat er auf jeden Fall recht behalten.
Ja, so ein bisschen. Tja, und wie du am Anfang gesagt hast, heute laden sich die Menschen allein in Deutschland jedes Jahr milliardenfach Apps herunter.
Ja, und Smartphones gibt es natürlich nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. In Afrika zum Beispiel, in Kenia, da spielen die auch nochmal eine viel, viel größere und zentralere Rolle als bei uns.
Not nerdy. International.
Ja, also Smartphones spielen eine große Rolle heute und ja, so ein bisschen haben die mobilen Geräte ja auch den Heimcomputer abgelöst.
Der gute alte Heimcomputer.
Ja, also ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Also als ich Kind war, da war gerade der C64, Commodore, das war das totale, total in. Ja, manche haben damit früher schon programmiert, aber für mich und für meine ganzen Schulfreunde damals, da waren natürlich, waren es die Spiele, die da eine große Rolle gespielt haben. Und ja, man konnte halt einfach diese ganzen Spiele, konnte man austauschen und das war schon toll.
Spiele, das ist ein Stichwort. Ich weiß auch noch, unser erster PC, den habe ich immer genutzt, um Prince of Persia zu spielen. Da war ich addicted sozusagen. Und parallel hat mein Bruder in seinem Zimmer Computer geschart und hat da rumgebastelt und ausgetauscht. Also das war bei uns immer ein Riesenchaos zu Hause.
Ja. Das kann ich total nachvollziehen, das habe ich auch gemacht. Also Computer an Computern rumgebastelt, rumgeschraubt und ich weiß nur, da ist mein ganzes Taschengeld reingeflossen und alles, was ich dazu verdient habe, das ging immer in den PC.
Also wir haben in Deutschland eine richtige Entwicklung durchgemacht, ne? Von den ersten Heimcomputern bis hin zum Smartphone. Es gibt aber Länder, die kennen diese Entwicklung gar nicht.
Länder in Afrika, Kenia zum Beispiel, Silicon Savannah, so wird die Tech-Szene der kenianischen Hauptstadt Nairobi in Anspielung auf das Silicon Valley in den USA genannt. Junge Tüftler entwickeln Technik und Apps für den Kontinent und den Rest der Welt.
Und Eric Hirschman, einer der Gründer des Silicon Savannah in Kenia, sagt sinngemäß, dass auf dem Kontinent quasi die Generation Computer komplett übersprungen wurde und alle das Internet gleich mit dem Smartphone entdeckt haben.
Kind of the big difference between Africa versus the rest of the world, this is a mobile first culture. People are used to connecting to the internet via their phone, not via computer.
Er sagt, der große Unterschied zwischen Afrika und dem Rest der Welt ist, dass es dort eine Mobile-First-Kultur gibt und die Leute sind über das Smartphone mit dem Internet verbunden und eben nicht mit dem Computer. Antje Dikans schaut für Not Nerdy nach Kenia und berichtet uns über das Silicon Savannah.
If it works in Africa, it'll work anywhere.
Wenn es in Afrika funktioniert, dann funktioniert es überall. Das ist das Motto der Internet-Experten von Ushahidi. Das Unternehmen gehört zum sogenannten Silicon Savannah, wie die Tech-Szene der kenianischen Hauptstadt Nairobi in Anspielung auf das Silicon Valley genannt wird. Junge Tüftler entwickeln Technik und Apps für den Kontinent und den Rest der Welt, erzählt Juliana Rotich, Gründerin von Ushahidi.
When you think about the Silicon Savannah, we are using whatever we have.
Im Silicon Savannah müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir haben. Das ist nicht unbedingt viel, aber es ist genug, um darauf etwas aufzubauen.
Resources we have and we move on with that.
Die 44-jährige Entwicklerin hat schon viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Deutschen Afrika-Preis. Sie hat sich eine App ausgedacht, die in Katastrophenfällen hilft, Menschen zu vernetzen. Die Idee dazu entstand, als nach Wahlen in Kenia Gewalt ausbrach. Die App sammelte Zeugenberichte, was auch die Übersetzung von Ushahidi ist. 2010 wurde die App nach dem Erdbeben in Haiti genutzt.
It was the first major use of Ushahidi.
Es war der erste große Einsatz von Ushahidi in einer humanitären Krisensituation. Die Helfer haben über die App erste Informationen bekommen, bevor sie ins Katastrophengebiet gegangen sind und selbst die Lage einschätzen konnten.
Where they can do their own situation reports.
Wo fehlt Wasser? Wo sind Schulen zerstört? Wo müssen Verletzte versorgt werden? Inzwischen kam die App in mehr als 160 Ländern zum Einsatz und wird auch von den Vereinten Nationen genutzt. Eine von vielen Erfolgsgeschichten aus dem Silicon Savannah. Kenia hat schon früh gezeigt, dass es bei der Entwicklung von Apps vorne liegt. Das Bezahlsystem M-Pesa, auf Deutsch mobiles Geld, ging von hier in die Welt. M-Pesa ist überall in Kenia, im ganzen Land. Und man braucht nur eine Safaricom-Nummer, ein Handy und einen Ausweis. So beschreibt es eine der zahlreichen Kiosk-Mitarbeiterinnen, bei denen man sich das Geld auszahlen lassen kann. Es wird über eine App verschickt und landet per SMS beim Empfänger. Kenias Mobilfunkriese Safaricom hat das System entwickelt und verdient Millionen damit. Inzwischen lässt sich mit M-Pesa genauso an der Supermarktkasse wie beim Konzert oder im Kino bezahlen. Apps helfen aber auch Landwirten in abgelegenen Regionen, sich einen Überblick zu verschaffen, was gerade für Mais oder Tomaten gezahlt wird. So können Zwischenhändler sie nicht mehr übers Ohr hauen. Für die erkrankte Ziege stellt der Tierarzt ebenfalls per App eine Diagnose. Ideen wie diese gehen zuhauf vom Silicon Savannah aus an den Start. Manche werden zum Renner, manche verschwinden wieder in der Versenkung. Aber auch das ist ein Motto der Branche. Was wirklich funktioniert, kann man erst wissen, wenn man es probiert hat.
Das ist doch ein schönes Motto. Antje Dikans hat uns nach Kenia ins Silicon Savannah entführt.
Das war Not Nerdy, Tech-Themen zum Mitreden. Zu finden auch bei allen gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Ich bin Juli Rutsch.
Und ich bin Tobias Klein.